Wir dürfen Sie zu einem weiteren Podcast des Rheinland-Pfälzischen Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Unser heutiger Gast ist Martin Dörri. Er ist über 3 Jahrzehnte Redakteur beim Spiegel gewesen, war auch stellvertretender Chefredakteur. Und Herr Dörri hat einen ganz persönlichen Bezug auch zur Erinnerungskultur, hat sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, auch mit seiner eigenen Familie. Was hat das mit Ihnen gemacht, als Sie begonnen haben, sich auseinanderzusetzen? Ja, was war bei meiner eigenen Familie im Nationalsozialismus gewesen?
Interessanterweise kann ich eigentlich am besten meine Mutter zitieren, wenn Sie diese Frage stellen. Meine Mutter hat gesagt, für mich gibt es eine Geschichte vor dem Lilly-Buch und eine Geschichte nach dem Lilly-Buch. Und sie meinte damit, das Buch, was ich 2002 veröffentlicht habe, Mein verwundetes Herz, die Geschichte der Lillian, das ist meine Großmutter gewesen, die in Auschwitz umgebracht worden ist. Und deren Geschichte in der Familie eben jahrzehntelang beschwiegen worden ist. Und erst mit dem Buch hat auf einmal sowas wie eine Familiendiskussion stattgefunden. Was war da eigentlich los? Wie ist es dazu gekommen? Warum musste das so kommen? Und für meine Mutter hat sich ihr Leben danach tatsächlich nochmal verändert. Sie ist auf einmal ja eine ganz andere geworden, das kann man so sagen. Das habe nicht nur ich so empfunden, sondern das haben viele Menschen so gesehen und natürlich ich auch irgendwo. Also man hat auf einmal einen ganz anderen Bezug zur Geschichte, indem man sich eben mit der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzt. Das stellt automatisch eine Beziehung her und man hat auch sowas wie eine Identität, die ich bis dahin so in dem Maße nicht hatte. Also ich fühle mich etwas besser erkannt. Ich weiß auf einmal mehr über mich. Und das ist eigentlich ein sehr positiver Effekt, finde ich. Also, dass man, ich war damals ja auch schon in den 40ern, auf einmal ein bisschen mehr über sich selbst erfährt, als man je geahnt hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch, wenn ich jetzt auf die Tagung von heute komme, ein Thema ist, was für jeden wichtig ist. Also diese Identitätsfindung, dieses sich mit sich selbst, mit der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen.
Das war mit ein Grund, dass wir Sie ausgewählt haben, diese Tagung, die Sie angesprochen haben, zu moderieren, zu der Tagung, über die beide sprechen. Das ist eine Tagung in der Großregion. In Großregion, das sind 6 Regionen in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien. Das ist das Saarland, Rheinland-Pfalz, Belgien, Luxemburg und Lothringen. Das ist die Großregion. Wir leben dort zusammen, die Grenzen spielen dort zunehmend weniger eine Rolle, aber wissen sehr wenig, wie die anderen an die Vergangenheit erinnern. Darüber wissen wir eigentlich sehr, sehr wenig. Und das war die Motivation für uns, diese Tagung zu organisieren, sich auszutauschen. Wie erinnern wir eigentlich? Und wo sind die Unterschiede? Wo sind Gemeinsamkeiten? Und was macht das auch mit der zweiten, dritten Generation? Und ja, wir kommen gerade gemeinsam aus der Tagung. Was haben Sie mitgenommen aus der Tagung? In vielen Eindrücken, die man mit Sicherheit dort hat.
Ich war sehr beeindruckt, ja, einmal generell von dem Niveau, wenn ich das so sagen darf. Also der Reflexionsfähigkeit und Bereitschaft wirklich aller Beteiligten und auch gerade im Publikum. Menschen, die sich nun mit diesem Thema der Erinnerungskultur, wie ist sie bei uns, wie ist sie bei den anderen, also grenzübergreifend, doch offensichtlich alle schon sehr viele Gedanken gemacht haben und die sich auch, wie ich fand, eben hervorragend ausdrücken konnten und dadurch diese ganze Veranstaltung sehr bereichert haben. Man hatte das Gefühl, dass sich alle in gewisser Hinsicht verstanden, dass alle wussten, wovon der andere redet, dass man nicht aneinander vorbeigeredet hat. Und also das war erstmal als, wenn man das so sagen kann, soziales Experiment, eine für mich überraschende Erfahrung, wie kreativ und befriedigend diese Kommunikation war, die wir heute den ganzen Tag erlebt haben. Es gab natürlich darüber hinaus einige fachliche und sachliche Dinge, die ich gelernt habe und das würde jetzt wahrscheinlich zu lange dauern, wenn ich das alles aufführen würde, denn in so einer Diskussion stellt man immer wieder fest, obwohl man sich so intensiv damit beschäftigt hat, schon seit vielen Jahren, dass doch da immer noch jemand ist, der etwas beobachtet hat, was man selber so noch nicht beobachtet hat. Also ich fand zum Beispiel, die Ausführungen von Herrn Zawadzki aus der Sorbonne, sehr, sehr interessant über Definitionen von Antisemitismus. Also diese klassische Vorstellung, die wir so haben, da äußert sich einer antisemitisch gegen die Juden und ja, gut, dann ist er ein Antisemit. Dass das doch viel, viel komplizierter ist, dass das häufig auch zwischen den Zeilen erkennbar ist, wenn man genau hinschaut, und dass es häufig auch so unvermittelt kommt. Das heißt, derjenige, der sich antisemitisch äußert, würde mit allen Argumenten, die ihm zur Verfügung stehen, bestreiten, ein Antisemit zu sein. Also, dass sich das so verändert hat. Früher hat man sich dazu bekannt, Antisemit zu sein. Heute bestreitet es jeder und selbst der schlimmste Antisemit würde bestreiten, dass er einer ist. Diese Veränderung in unserer politischen Kultur, das hat Herr Zawadzki, wie ich finde, sehr, sehr gut herausgearbeitet. Das war für mich tatsächlich eine Erkenntnis. So hatte ich das noch nie gesehen. Und er hat, glaube ich, völlig, völlig recht. Also das ist nur ein Beispiel von vielen.
Sondern sehen, dass wir in der ganzen Großregion unterschiedliche Ausprägungen von Antisemitismus haben. Wir haben ihn überall, ja, und leider auch in steigender Tendenz und auch sich auszutauschen, wie kann man gemeinsame Strategie entwickeln, auch dagegen. Das fand ich auch sehr interessant und spannend, ja, auch die Definition von Antisemitismus, ob man erkennen kann. Das war hochinteressant und spannend. Wir haben die Tagung ja auch gemacht, weil wir sind in einer Zeit, wo wir Erinnerungskultur fort- und weiterentwickeln müssen, wo bald keine Zeitzeugen mehr zur Verfügung stehen, die die Zeit bis 1945 selbst erlebt haben. Aber wir haben, glaube ich, heute auch eindrucksvollerweise erlebt, es gibt die Zeitzeugen der zweiten, dritten und vierten Generation. Und dass das, was im Nationalsozialismus passiert ist, seine Fortwirkung hat in die Familien hinaus, teilweise mit massiven Auswirkungen. Und dass wir hochbauen können, dass überall die Enkelgeneration, die ist, die jetzt beginnt, mehr nachzufragen. Ja, das vielleicht auch mit dem Abstand kann. Das war nochmal für mich sehr beeindruckend. Und ich glaube, das zu sehen, ja, das findet in ähnlicher Form auch in den Nachbarregionen statt, der Großregion, sich auch gegenseitig zu motivieren. Denn die gemeinsame Geschichte ist bei aller Unterschiedlichkeit auch eine Geschichte des Vertuschens und des Verdrängens. Ja?
Ja. Und das fällt natürlich den Enkeln leichter, damit zu brechen, weil diese persönliche Befangenheit nicht mehr so da ist. Ich habe heute ja nun in dieser dritten Diskussionsrunde es zu tun gehabt mit gleich vier weiteren Enkeln, wenn man so will, von Holocaust-Opfern oder Tätern. Also wir hatten beides auf der Bühne. Und wir waren uns, glaube ich, alle einig, dass das unser Leben bestimmt und bestimmt hat. Und dass gerade die Auseinandersetzung mit dieser Familiengeschichte uns persönlich auch weitergebracht hat. Und dass, wie Sie sagen, es sind die Enkel, die jetzt die Fragen stellen und die Antworten bekommen oder nach Antworten suchen, die ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg helfen und die auch ihren Kindern und Kindeskindern dann wieder helfen werden. Davon gehe ich aus. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass sich diese Tradition des Wissens nicht verlieren wird, sondern dass es weitergeht und dass es durch weitere Erkenntnisse angereichert wird und dass natürlich jede Generation wiederum ihre eigenen Antworten auch finden muss, ist klar. Aber was diese Gedenkkultur angeht, ohne die Zeitzeugen bin ich eigentlich optimistischer als viele andere. Ich habe ein Spiegelgespräch geführt, so um 2005 ist es gewesen, mit Elie Wiesel, dem Holocaust-Überlebenden. Der war erst in Auschwitz und dann war in Buchenwald und hat seinen Vater verloren und eine ziemlich schreckliche Geschichte erlebt und überlebt. Und ich habe mit ihm genau über die Frage gesprochen damals, was machen wir eigentlich, wenn die Überlebenden nicht mehr leben? Und dann hat Elie Wiesel auf meine Frage so eine etwas leicht pathetische Antwort gegeben, aber die werde ich nie vergessen. Er hat nämlich gesagt, jeder, der einen Zeugen fragt, wird selber ein Zeuge sein. Ein sehr schöner, einfacher Satz. Ja. Und ein bisschen ist es natürlich so, wir alle fragen, wir haben alle auch schon Kontakt zu Zeitzeugen gehabt. Ja. Jeder, der politisch irgendwie interessiert ist, hat sich diese Gelegenheit eigentlich nicht entgehen lassen. Und der wird dieses Wissen weitergeben. Und auch wenn viele davon heute nichts mehr wissen wollen, ob sie nun bei der AfD sind oder beim Bündnis Sarah Wagenknecht, es gibt nach meinem Eindruck immer noch genug und sehr viele Menschen, die sich für dieses Thema interessieren. Aber natürlich bleibt eine Verpflichtung, mit neuen Formen, auf neuen Wegen diese nächsten Generationen zu erreichen. Und das ist nicht einfach.
Wir haben ja als Landtag eine Studie in Auftrag gegeben, um nachzuforschen, was wird den Familien überhaupt über diese Zeit erzählt. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, wo zunehmend auch die Mitbürgerinnen einen Migrationshintergrund haben. Ja. Manche haben keine Familie, die vorher hier in Deutschland gelebt hat. Und ein weiter, glaube ich, wichtiger Ansatz ist, aufgreifend das, was wir aus der Geschichtswerkstättenbewegung der 80er Jahre haben, grabe dort, wo du bist. Ja. Mhm. Sie können aber nachfragen, was war an dem Ort gewesen, wo ich jetzt heute lebe, wo ich heimisch werden kann. Auch das kann einen sehr emotionalen Zugang geben, wenn man plötzlich Häuserfassaden ganz anders sieht, wenn man weiß, dort haben jüdische Mitbürger gelebt oder auch andere Opfergruppen. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch nachzuforschen. Ja, gab es andere Opfergruppen, die hier gelebt haben? Ja, das Thema ist ja häufig noch viel länger vertuscht worden. Und das könnte, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz sein, das emotional Zugang zu ermöglichen. Den brauchen wir aber, glaube ich, denn das haben wir heute auch gehört, Engagement erwächst eigentlich nur über einen emotionalen Zugang, ja, nicht aus reinen Faktenvermittlung.
Ich fand heute in der Tagung besonders interessant, dass gerade wenn es darum geht, dieses Wissen an jüngere Leute weiterzugeben, mit Migrationshintergrund, wie Sie sagen, es durchaus Ideen gibt, die vielversprechend sind. Also ich nenne mal das Thema Fluchterfahrung. Ja. Wer also den Menschen, den jungen Menschen erklären will, was es mit der Situation der Juden in Mitteleuropa oder überhaupt in Europa auf sich hatte in der Nazizeit, wie die das Land verlassen mussten, wie sie vor ihrer sicheren Vernichtung geflohen sind. Wenn der einen Bogen schlägt zur Situation von Flüchtlingen, die jetzt oder deren Kinder jetzt in deutschen Schulen sind, der Bogen ist leicht nachzuvollziehen. Mhm. Also das werden die Kinder, das werden die jungen Menschen verstehen. Da werden eigene Erfahrungen dann hilfreich sein, um zu begreifen, was damals geschah. Und auf diese Weise kann man, glaube ich, eine Betroffenheit, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein Interesse schaffen, ein Interesse wecken für ein Kapitel der deutschen Geschichte, was eigentlich nicht deren Geschichte ist. Das ist natürlich eine aufwendige Angelegenheit, eine nicht immer einfache Aufgabe, aber darin sehe ich eigentlich die Hauptaufgabe der Gedenkstättenpädagogik, wenn man eben einen so hohen Anteil von Menschen hat, die Migrationshintergrund haben.
Ich glaube auch wichtig, ich glaube, wir haben alle darunter gelitten oder mit Sicherheit unsere Elterngeneration, ja, dass wir in den ersten Nachkriegsjahrzehnten eine Gesellschaft des Verschweigens, Vertuschens gewesen sind. Das hat ja viele traumatisiert, ja, und sie konnten mit ihren eigenen Kindern eben diese Beziehung aufbauen, die sie hätten aufbauen müssen. Ich glaube, das jetzt offener zu machen, auch die zu uns gekommen sind, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Fluchterfahrung auch zu öffnen. Ich glaube, das kann dazu beihelfen, dass nicht erneut dieser Fehler begangen wird, dass erneut eine Generation groß wird, die das verschweigen soll, was sie erlebt hat. Ja,
ja, das wäre in der Tat sehr wichtig, dass dieses Beschweigen der eigenen Geschichte ein Ende hat. Nun war die Generation unserer Eltern oder Großeltern eben übrigens nicht nur in Deutschland, sondern ja tatsächlich offensichtlich in der Großregion und wahrscheinlich auch darüber hinaus, da sehr ähnlich. Das heißt, wir haben es mit ganz ähnlichen Verdrängungsmechanismen zu tun. Interessant, das ist heute etwas zu kurz gekommen, sind ja mit dieses, ist ja das Thema Kollaboration in Frankreich oder auch in Luxemburg, dass tatsächlich dann so in den 50er, 60er Jahren gar keine Rolle mehr spielte. Und was dann auch wirklich verdrängt worden ist und erst so in den 90ern richtig wieder ins Bewusstsein geraten ist. Und das sind Dinge, die dem ein bisschen ähneln, was bei uns passiert ist. Also das heißt, die Nähe zum Narzissmus ist in der Bundesrepublik jedenfalls in den 50er, 60er Jahren ja auch geleugnet worden. Da waren ja auch alle Opfer. So. Und das ist dann glücklicherweise dadurch, dass diese Generation, die damals die Hauptverantwortung politisch trug, nun langsam ausgestorben ist, war die Gesellschaft etwas freier. Und das gilt für Frankreich, das gilt für Luxemburg, das gilt für Deutschland und Belgien, dass man nun, da diese persönliche Belastung nicht mehr da ist, freier ist, um sich mit diesem düsteren Kapitel auseinanderzusetzen.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, und das war heute ja ganz häufig Anknüpfungspunkt, es wird umso aktueller und wichtiger, wenn man guckt, wie der Antisemitismus in der Gesellschaft steigt, wie Demokratie in Gefahr ist. Ja. Und da fand ich auch Frau Schwarz, die wir ja auch hier hatten, die ein bemerkenswertes Buch auch geschrieben hat, ja, die gesagt hat, ja, ist vielleicht auch besser, wenn die Vorfahren nicht so spektakuläre Lebensbiografien hatten, ja, also Täter, die relativ bekannt sind oder Widerstandskämpfer, sondern ja, in Anführungszeichen, der normale Mitläufer, ja. Dass ich mit dem vielleicht identifizieren kann, ja, was hätte ich gemacht, ja. Wäre ich vielleicht auch der Mitläufer gewesen, ja. Sich mit diesen Biografien auseinandersetzen, dann vielleicht noch leichter einen Bezug herzustellen, was ist heute meine Aufgabe, ja, zu erkennen, wo fängt das an, ja, Mitläufer und Mittäter zu werden, ja.
Ich fand das bemerkenswert, was Frau Schwarz auch gerade gesagt hat, über dieses Bild mit den verschiedenen Zwischentönen, was man dann beim genaueren Hinschauen sieht. Das heißt, in diesen Familien gab es eben unterschiedliche Formen der Mittäterschaft, Mitläuferschaft. Und die gibt es eigentlich in den allermeisten Familien, wenn man genauer hinschaut. Ja. Natürlich nicht bei den reinen jüdischen Opfern, aber so bei den gemischten Familien, wie zum Beispiel bei mir, wo es eine jüdische, einen jüdischen Teil gibt und einen nicht-jüdischen. Da gibt es so ungefähr sämtliche Spielarten vom absoluten Opfer, wie meiner Großmutter, die umgebracht worden ist, bis zu meinem Großvater väterlicherseits, der bis zum Lebensende 1980 überzeugter Nazi war. Ja. Und in diese Spannbreite ist natürlich extrem. Aber auch in anderen Familien gibt es eben Schattierungen. Darauf hat sie, wie ich fand, sehr, sehr gut hingewiesen. Sie hat das auch am Beispiel ihrer eigenen Familie geschildert. Ähnlich hat es Frau Gilfert gemacht. Ja. Das war auch sehr interessant. Die hat ja auch ähnliche Unterschiede ausgearbeitet. Und wer diesen differenzierten Blick hinbekommt, der ist, glaube ich, gefeit vor Verallgemeinerungen und vor Pauschalisierungen im negativen wie im positiven Sinn. Natürlich, Sie haben zu Recht gesagt, dass der Antisemitismus zumindest sichtbar ansteigt. Ich wäre sogar bei dem Urteil etwas vorsichtiger und würde sagen, die Sichtbarkeit des Antisemitismus, die wächst. Ich fürchte aber, dass die aktuelle Situation, der Krieg, den Israel in Gaza führt oder jetzt im Libanon, nur etwas zutage fördert, was ohnehin da ist. Ich glaube, wir haben, so traurig es ist, einen nennenswerten Anteil in unserer Bevölkerung und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, womöglich in der ganzen westlichen Welt, von Menschen, die eine antisemitische Grundierung haben, zum Teil ohne es zu wissen, aber eben auch ohne darüber länger nachzudenken. Und solche Krisen bringen das dann ans Tageslicht. Ja. Man kann nicht bestreiten, dass es das dann auch womöglich noch befördert, diese Einstellungen. Ja. Aber ich fürchte, das war schon immer da.
Da bin ich der festen Überzeugung. Das ist auch Beweggrund, wie wir den 27. Januar im kommenden Jahr begehen wollen. Aber man darf nicht die Augen davon zumachen, er war immer da gewesen. Ja? Ja. Es wurde mehr tabuisiert, ja, und es hat sich jetzt viel aufgebrochen, was da gewesen ist. Ja. Und das muss man zur Kenntnis nehmen, um auch an den Ursachen besser arbeiten zu können. Nicht zu sagen, ja, das ist jetzt der Konflikt im Gaza, ja. Nach dem Motto, wenn der wieder zurückgeht, dann ist ein Großteil des Problems gelöst. Ja. Das wird nicht gelöst sein bei uns. Ja. Und deswegen stimme ich Ihnen voll zu, dazu müssen wir uns bekennen und müssen uns auseinandersetzen, er ist da und wie kann man das mit Langfriststrategien, das wird man kurzfristig nicht massiv zurückdrängen können.
Die Frage ist, was ist eigentlich besser? Also, wie Sie sagen, diese Enttabuisierung. Ja. Also heute können diese antisemitischen Einstellungen im Internet völlig gefahrlos verbreitet werden. Das schadet niemandem mehr. Das war ja früher anders. Wer sich früher so äußerte, hätte mit irgendwelchen gesellschaftlichen Sanktionen rechnen müssen. Und auch es gibt leider eben auch auf der politischen Ebene ja inzwischen doch viele Kräfte, die kräftig in diese Richtung arbeiten, ob das nun bei der AfD ist oder beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist ja in der Linkspartei gab es das auch schon lange. Das Problem Gregor Gysi hat sich darüber mal sehr, sehr kritisch geäußert, aber hat es auch nicht ändern können, dass in der Linkspartei die Antisemiten sich durchsetzen konnten in vielerlei Hinsicht. Also wir haben es da auf einmal auf der politischen Ebene mit vielen Äußerungen zu tun, die eindeutig antisemitisch sind, obwohl die Akteure bestreiten, Antisemiten zu sein. Und das ist, hat eine neue Qualität. Das macht mir Sorgen, weil das ist eine Herausforderung für die bürgerlichen, vernünftigen Parteien, die dagegen antreten müssen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Ich kann Ihnen da ehrlich gesagt kein Rezept geben. Sie stehen da sozusagen an der Front als Sozialdemokrat und im Landtag. Ja. Ich kann Ihnen da keine Ratschläge geben, um Himmels Willen. Ich beneide Sie nicht um die Aufgabe, dagegen anzutreten.
Aber ein erster Schritt ist, ein Problem aus einer ganzen Dimension zu erkennen, ja, und es nicht zu leugnen. Ja, ist, glaube ich, ein erster Schritt, zu gucken, wie können Lösungsansätze einsehen. Wir haben, glaube ich, wir haben es da auch nicht offen in der ganzen Dimension bekannt, wie massiv das Problem unserer Gesellschaft ist. Ja, und ist erschreckend ja teilweise, wenn da die Buß gefallen sind, wenn Leute sich äußern, sie äußern sich einer Art, wo sie vorher auch gedacht haben. Ja,
das genau, ist das, so ist es. Ja. Sie haben vorher genauso gedacht, aber jetzt spüren sie auf einmal so eine Art Befreiung, also fast so ein, so bekenntnisartig wird das auf einmal formuliert. Ja. Und das ist etwas, was erschütternd ist. Und also dieser Kampf wird ein schwerer Kampf. Und wie man an unseren Nachbarländern, um jetzt noch mal auf die Großregionen zu sprechen zu kommen, sieht, sind ja andernorts die Probleme schon viel massiver in Erscheinung getreten. Ob das der Flamse Block in Belgien ist oder ob das Frau Le Pen in Frankreich ist oder Herr Mélenchon in Frankreich. Da geht es ja von beiden Seiten auch ganz massiv. Da ist es ja viel weiter fortgeschritten. Also ich beneide niemanden in Frankreich im bürgerlich-sozial-liberalen Lager, der gegen diese Kräfte antreten muss. Denn das ist ja eine Herkulesarbeit, da den Antisemitismus, der sich so massiv ausgebreitet hat, zu bekämpfen. Dagegen geht es ja uns in den weiten Teilen Deutschlands noch gut. Also wir haben es jetzt in Thüringen und in den ostdeutschen Ländern gesehen, wie weit das schon gekommen ist. Ich denke, dass das bei der Bundestagswahl nicht so extrem ausfallen wird, aber es wird alle vernünftigen Parteien viele Stimmen kosten. Das sicherlich.
Ich will mit etwas Positivem schließen. Ja, es ist, sehr gut. Ich war beeindruckt von den Teilnehmern. Das sind ja überwiegend Personen, die in Erinnerungskultur oder in Arbeit gegen Antisemitismus oder Demokratie aber engagiert sind, wie viele kreativ engagierte Leute es gibt und viele tolle Projekte es gibt. Ich glaube, eine wichtige als Antwort ist, wir müssen uns besser vernetzen, ja, die in den Arbeiten sind, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu motivieren, gegenseitig zu lernen. Ich fand das eine wirklich beeindruckende Tagung gewesen und wir werden gucken, wie findet seine Fortsetzung und hoffen, dass sich viele vernetzen werden, austauschen werden. Und Herr Dürr, nochmal vielen Dank, ja, nicht nur für den Teilnahme am Podcast, auch für die Moderation. Und wir wissen, wir können keinen besseren finden, solche Tagungen zu moderieren. Beim nächsten Mal kommen wir bestimmt nochmal auf Sie zu. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Hering. Ja. Ich habe das sehr gern gemacht. Musik.